Familie K.
Workstations!
Donnerstag, 11. April 2008, Robert-Blume-Straße in Halle.
Ich kenne dich ja aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Also ich kenne dich, habe dich kennengelernt als Künstlerin und ich habe dich gesehen und schon bei dir eingekauft in einem Naturkostladen. Wie kommt es denn, dass du da so verschiedene Standbeine hast? Gibt es dann vielleicht noch versteckte andere Jobs?
Ja, also im Bioladen arbeite ich hauptsächlich, um mir die Kunst, die ich mache, leisten zu können. Und nebenbei habe ich jetzt noch bei Arbeit und Leben einen Job, wo ich sozusagen mit drei anderen Künstlerinnen als Kunstvermittlerin arbeite, mit 17 Hartz-IV empfangenen Jugendlichen. Und wir arbeiten mit denen auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Ich wollte eigentlich mit denen Siebdrucken und habe dann letzten Endes hauptsächlich so ein bisschen mich dem Graffiti, was es gibt in und um Merseburg, gewidmet und habe mit ihnen versucht abzuklopfen, was in ihrem Leben Jugendkultur bedeutet, was sie überhaupt sozusagen mitteilenswert finden oder mit was sie sich identifizieren. Und schrecklich für mich war eigentlich zu hören, dass sie überhaupt keine Wünsche haben. Also dass sie gar nicht sagen können, was sie sich wünschen. Sie sind so völlig desillusioniert.
Und desillusioniert im Bezug auf sozusagen ihr Leben und das Arbeiten? Oder also wird da über das Arbeiten und das Geld verdienen und die Zukunft, die daran knüpft, ist nachgedacht? Oder wird da eben auch gar nicht nachgedacht?
Also der Arbeitsaspekt ist natürlich ein ganz großer, aber dieses Desillusionieren finde ich auch in ihrem Ganzen, also das fängt so an mit so einem überhaupt nicht nachdenken, was esse ich, was trinke ich, was nehme ich am Tag wahr, sondern es ist eine durchzogene Gleichgültigkeit, die ich am Anfang erschreckend fand und wo ich aber sagen muss, jetzt so nach sechs Monate haben wir bis jetzt mit denen gearbeitet, Ende des Monats soll es eine Ausstellung geben, dass ich schon denke, dass bei ein paar Leuten da was angekommen ist, was wir im Prinzip für auch einen anderen Lebensentwurf für uns als Künstlerin uns ausgesucht haben und sozusagen denen auch mitgeben können, so ein Stück weit, was sie denn doch mit der Zeit, die sie haben, dass sie das auch als Gewinn sehen können, dass sie da was machen können und nicht nur, ich habe jetzt halt keinen Job, also hänge ich halt rum, so.
Jetzt sagtest du, das ist ein, also du hast von eurer Lebensweise gesprochen. Wie würdest du die definieren oder was ist das für dich das Positive? Wie ist deine Lebensweise als Künstlerin oder deine Sicht auf Arbeit als Künstlerin?
Na, also auf alle Fälle ist ich kann halt frei entscheiden, ob ich halt sozusagen meine Zeit kann ich halt mir halt frei einteilen. Wenn ich halt mal an den Tag mich nie so gut fühle und halt nicht unbedingt um 7:30 aufstehen muss, dann kann ich halt auch mal ich kann mal Nächte durcharbeiten, was mir zum Beispiel persönlich total gut liegt. Ich kann gut abends arbeiten, ich bin da sehr kreativ und das ist halt einfach, was mir ganz wichtig ist, gerade hier ist ein Netzwerk jetzt auch im Entstehen, wo man sich gegenseitig untereinander total viel hilft und was man jetzt, wir haben ja gerade als die schöne Stadt eine Produzentengalerie eröffnet, wo man halt auch sieht, wie so ein Zusammenhalt, was das mobilisiert für Kräfte und es geht halt mit relativ wenig Geld, wo halt wirklich dann hin und her getauscht wird, wir machen dir, du baust uns jetzt einen Tresen, wir können dir dafür später mal eine Ausstellungsplattform bieten, so hat es jetzt auch funktioniert und also sonst wären wir auch niemals so weit gekommen und so ist, glaube ich, auch in meinem privaten Leben, dass ich das halt schätze, dass ich, natürlich brauche ich genauso auch Geld, um meine Miete zu bezahlen und so, deswegen muss ich kleine Jobs annehmen, aber das ist auch für mich in Ordnung, sonst kann ich halt meine Zeit frei verfügen.
Mhm. Ich bin jetzt bei dir im Hausflur so hochgelaufen und lustigerweise bin ich an einer Tür vorbeigekommen, eines Nachbarn, und da waren so alte Aufkleber drauf. Und da stand dann sowas wie Arbeit fliehe, ich komme. Oder halt durch, es ist gleich Freitag. Es hat so eine ganz alte Arbeitsmoral und Scheu vor der Arbeit oder die Arbeit so als so was ganz Fürchterliches begreifen. Hat das für dich schon mal eine Rolle gespielt, so ätzend arbeiten und irgendwie abrocken und warten, dass der Freitag kommt?
Ich glaube einmal, ich habe gegen meinen Willen zu DDR-Zeiten meine erste Lehre gemacht, ohne dass ich das wollte. Ich wollte gern Gebrauchswerber werden, also Dekorateurin. Gab es nur eine Lehrstelle und die hat jemand bekommen, die war damals schwer an Krebs erkrankt, ihre Mutter war das und ich musste eine Lehrstelle machen, außer ich mache Abitur. Dazu war ich zu faul, ich wollte es einfach nie. Ich habe es nie eingesehen, weil da sind auch nur die totalen Streber, sind auf die Penne gegangen und ich war nie so, mir ist es einfach gefallen und da hatte ich einfach, das waren immer diese roten Nasen, hatte ich keine Lust, da wollte ich nicht hin. Und dann habe ich Maschinenbauzeichner gelernt, das ist meine Mutter, meine Tante, meine Cousine, meine andere Cousine, das ist so ein bisschen so ein, alle haben so angefangen als Bauzeichner und sind dann irgendwie Konstrukteure geworden. Und ich hatte zwar sicherlich vielleicht ein Faible für akkurates Schreiben, aber ich konnte das im Prinzip, ich habe es nicht begriffen, aus einer komplizierten Zeichnung einen Teil rauszuzeichnen. Und das war dann richtig Stress. Aber der Stress war im Prinzip nach der Lehre, weil ich in die Abteilung meines Vaters, in die Forschungsabteilung von einem Waggonbau gekommen bin. Also was auch wieder so eine Abteilung war, was so, da durfte man nichts nach außen tragen. Und da waren 5 Leute und ich bin da als 6. hingekommen. Mein Vater war der Chef und niemand hat mit mir geredet. Es war ganz gruselig, weil und ich war... Ich habe es nicht verstanden. Ich bin früh auf Arbeit gegangen und wusste nicht, was ich eigentlich machen sollte. Ich habe mir dann die Zeichnungen heimlich pausen lassen, weil es gab ja keine Kopierer. Und habe dann meine Mutter gefragt, was sie da sieht, weil ich konnte nichts sehen. Ich habe es nicht verstanden. Und das war wirklich eine Zeit, wo wir auch ziemlich schnell, ich glaube nach 2 Monaten, habe ich zu meinem Vater gesagt, ich muss da kündigen. Ich kann da nie bleiben, weil das geht ja gar nicht. Ich kann da einfach nicht... Also ich kann da nicht arbeiten, weil niemand mit mir redet. Alle haben wahrscheinlich ein bisschen Schiss, dass du dann sagst, hier, so wäre es ja gar nicht. Also ich glaube, so wäre es nie gewesen. Und ja, das war so die Zeit, wo, also da hatte ich Arbeit, aber auch nur nicht direkt gestört, sondern eigentlich das, wieder dieses Menschliche, weil es halt nicht funktionierte, konnte ich da im Prinzip, ich habe nicht gewusst, was ich machen sollte, weil ich es einfach nie verstanden habe. Und das war ja auch dieser Irrsinn zu DDR-Zeit, dass ja jeder hatte ja nur eine Arbeit. Egal, der Penner in der hinterletzten Ecke ist irgendwo hin, ist irgendwo zur Arbeit geschliffen worden. Und da war es so zum ersten Mal spannend. Ich habe gekündigt und das war das machte man nicht. Also irgendwie kündigte man nicht. Und werden die vergessen, da gab es im Rathaus ein großes Brett, wie ein schwarzes Brett, und da stand Stellenausschreibung. Und da hing dann, und da habe ich dann einfach nur gedacht, okay, dann gucke ich mal, was mich interessiert. Theater und Bank. Das waren 2 total unterschiedliche Sachen. Beim Theater suchten sie jemanden, die also so Kostüme hin und her fährt, für wenn eine Aufführung in Dresden ist und danach in Görlitz. Ich komme aus Görlitz. Also dass das so, also dass das dann so getimt wird. Und bei der Bank suchten sie jemanden für Devisen-Ausländerkonten. Fand ich spannend. Konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen, was das ist. Und nach den Vorstellungsgesprächen haben mich beide nicht haben wollen. Also das war bei beiden sichtbar, dass ich denen zu couragiert war. Also das war mit dem Temperament. Und dann hat die Bank aber eine Woche später sich doch dafür entschieden, wenn ich mich von meiner Westverwandtschaft lossagen könnte, könnte ich den Job haben. Und das habe ich ja nicht verstanden für so einen Job. Und da bin ich dann mit der Klausel eingestellt worden, dass ich diese Klausel halt nicht unterschreibe. Und das war wirklich der Job meines Lebens. Da, ich war dann Sachbearbeiter für die Wiesn Ausländerkunden mit 19 Jahren. Meine Chefin war 21. Wir saßen in einem separaten Haus mit Paternosteraufzug und es gab eine Kombination. Also es konnte nie jemand Fremdes außer uns rein. Und diese Wiesn Ausländerkunden, jeder, der jetzt in Amerika, Westdeutschland oder was von dem DDR-Bürger geerbt hat, da wurde ein Erbschein erstellt und so pro forma ein Konto errichtet, weil es die DDR-Marke nicht transferabel war. Und das passierte nicht jede Woche und es gab Monate, wo nichts zu tun war. Und meine Chefin war begeisterte Handarbeiterin, sie hat gehäkelt und gestrickt und ich habe gezeichnet. Ich hatte eine Staffelei im Schrank und habe wirklich bestimmt 50 Ansichten von dieser Straße gezeichnet, weil es war einfach, ja, das, so war es.
So bist du zur Kunst gekommen.
Ja, der Febel war bestimmt schon da, aber es war da auf alle Fälle. Auf alle Fälle hatte ich sehr viele Zeichnungen, dann mal später für eine Mappe. Das war echt, ja, von der einen Arbeit, die ich selber halt nicht konnte, weil es mir irgendwie nicht nahegebracht war oder weil es ja auch in der Lehre halt so um so ein automatisches, na, vielleicht nicht auswendig lernen, aber was hat man wirklich gelernt? Also wenn ich nicht mehr das erkenne, dann frage ich mich ja, was ich nach 3 Lehrjahren da wirklich gelernt habe. Also für meine Mutter war es immer überhaupt nicht verständlich, wie ich nicht sehen kann. Ich muss doch sehen, wenn ich da durchschneide, was dann passiert. Ich habe immer gesagt, bei mir nicht. Bei mir steht da nichts. Und dann der Gegensatz zur Staatsbank der DDR, wo nichts zu tun war, an sich von seiner für den Zettel des Kontos, der dann ein Ausländer, also ein Erb von einem DDR-Bürger, den da musste man sich von der Westverwandtschaft lossagen. Das ist echt der Witz. Also es ist immer wieder
unglaublich. Ja. Hast du den Eindruck, also hast du dann noch so einen anderen tollen DDR-Job gehabt oder war das dann mit der Wende vorbei?
Nee, das war, also mit der Wende wurde dann diese Staatsbank, die Staatsbanken der DDR wurden aufgeteilt in Dresdner und Deutsche Bank. Meine ist Deutsche Bank geworden und ich habe dann bin dann sehr schnell nach Dresden gegangen, weil da eine kleine Filiale in einem Villengebiet aufgemacht wurde, wo 5 Leute ohne Chef gearbeitet haben, alle gleiche Rechte, gleiche Pflichten, was zum Anfang sehr nett war, bis man aber dann doch von der Obrigkeit gemerkt hat, es muss in der Bank ein Chef unten, was für uns schade war, aber kurz danach habe ich dann auch gekündigt, weil ich gemerkt habe, dass also die Bank das Denken, das banklerische Denken und mein Denken überhaupt nicht vereinbaren.
Es ist ja auch interessant, dass du da so reingerutscht bist, ohne irgendwie Bankkauffrau zu sein oder damit irgendwie in Berührung gekommen zu sein. Mhm. Ging das dann eigentlich noch relativ lange dann weiter oder ist es dann ziemlich schnell abgeflacht oder abgeebbt oder zu Ende gewesen?
Ich habe 2 Jahre vor der Wende in der Bank gearbeitet und habe da so einen Durchlauf durch alle Abteilungen gemacht und eine freiwillige Prüfung abgelegt. In Gotha wurden Bankkauffrau ausgebildet und da ich ein relativ gute, also Mathematik fällt mir zum Beispiel total leicht und deswegen habe ich glaube auch damals diese Prüfung bestanden und bin eigentlich vom Papier her auch Bankkauffrau. Dieser Abschluss wird aber jetzt nicht anerkannt, also bin ich auch nicht. Und habe 2 Jahre vor der Wende und auch ungefähr die gleiche Zeit nach der Wende auf der Bank gearbeitet.
Und war das dann ein bisschen schnittiger oder war der Arbeitsaufwand auch nicht mehr?
Nee.
Das hat sich wahrscheinlich
total, geändert. Es war natürlich also auch so kein Feierabend haben, immer. Aber zum Anfang war das okay, wenn so eine Filiale neu aufmacht so und erstmal sich so, die Leute kamen auch von alle vor anders her. 2 aus dem damaligen Westen, 3 aus dem Osten. Das war ein gutes Team, würde ich sagen. Es war ein gutes Team, hat zum Anfang gut funktioniert, bis es dann also bis man dann schon gemerkt hat, dass es also auch unter uns halt immer zwei gab, die Chefs spielten sozusagen und die auch dann später zu Chefs eingesetzt worden sind. Und ich glaube, von dem Punkt an, wo das dann wieder so nach dem normalen Rollenmuster ging, dass halt Chef, zweiter Chef und die anderen halt, da, ich hatte, also, ja, also hatte ich keinen Bock mehr. Und da sind ja auch so sehr persönliche Schicksale, ne, auf so einer Bank, so, wenn dann so ein älteres Paar eine tolle Villa hat, aber keine Baufinanzierung fürs Dach kriegt, wo man dann denkt, hä, also nee, jetzt konnte ich dann also, also mit meinem Gewissen überhaupt nie vereinbaren und ich wollte da auch nicht mehr tiefer bohren. Ich hatte da einfach eigentlich so keine Lust mehr. Obwohl ich glaube, da hätte ich mal die Bank, oder besser gesagt ein Direktor der Deutschen Bank, hat sehr schnell mein Talent für Grafik entdeckt und hatte mich gefragt, ob ich nicht in Frankfurt am Main so eine Ausbildung machen will zum Werbegrafiker. Da hätte ich mal eher einen Einstieg gefunden und hätte mich, weil nach der Bank habe ich ja dann noch einen Beruf gelernt, den der Stuckateurin.
Oh.
Das war dann sicherlich schon so ein bisschen hin zur Kunst, vielleicht noch nicht so richtig getraut. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals so sehen konnte, mit dem noch nicht so richtig getraut, aber das kommt bestimmt auch daher, da ich ja die letzten Jahre dann in Dresden, da gibt es ja auch sehr viel Stuck und natürlich in Görlitz, wo ich herkomme, ist ja eine
Wunder. Aber was hat dir denn Anlass gegeben, zum Stuckateurberuf zu wechseln?
Ich hatte mich während der Bankzeit schon in Berlin für Grafikdesign beworben, bei so einem privaten Letteverein. Und hätte da anfangen können, da gab es so eine kleine Eignungsprüfung und merkte aber, dass ich überhaupt keine Lust hatte mit dem Computer, so, also Anfang der 90er, das war irgendwie, nee, also das, also ja, also ich wollte es lieber Hand machen und so mit Computer, das hatte ich gar. Und da gab es einen privaten Investor in Görlitz, der eine für 10 Leute eine private Ausbildung bezahlt hat. Der hat 10 Leute sozusagen, es waren 10 Leute Stuckateur lernen können bei so einem also Handwerkszentrum für Denkmal. Jetzt komme ich nicht ganz auf den Namen. Naja, also jedenfalls Denkmalpflege und Handwerk vereint in dem Wort. Irgendwie ist es ein bisschen anders. Das fand ich sehr spannend, hatte mir ein Freund erzählt, ich bin dahin und irgendwie hatte ich das dann geschafft, obwohl das schon einen Monat oder 2 Monate lief, dass ich da noch mit rein durfte, weil da einer so ein Wackelkandidat war und das war echt eine tolle Ausbildung. Also wir haben 2 Jahre in Görlitz gelernt und ein Jahr dann konnten wir uns selber dann für die Gesellenprüfung, habe ich ein Jahr in der Kunstakademie die überlebensgroßen Engelputten und Gesichter modelliert und das ist schon toll. Also das ist irgendwie auch jedes Mal, wenn ich in Dresden bin, muss ich da reingehen und auch wenn die dann 16 Meter hoch sind, aber irgendwas kann man ja erkennen und ich kann mal sagen, die linken Äußeren, die sind alle von mir. Oh. Ganz stolz.
Oh. Mhm. Das hört sich echt wie ein Traumberuf an.
Mhm.
Also hast du denn dann noch weiter ausgeübt? Also wie kam es denn dann oder ging denn die Tippeltappeltour dann weiter, dass du jetzt bei der Kunst bist?
Na, ich habe dann so, also jetzt geschätzte 2,5 Jahre bei der Denkmalpflege gearbeitet und habe dann aber totale gesundheitliche Probleme bekommen. Das heißt, ich hatte der Gips und meine Haut haben sich überhaupt nie vertragen und habe dann eine totale Allergie gekriegt. Die Hände, also das. Und ich muss auch sagen, dass das ist auch ein Beruf. Der Beruf und die Zeit passen überhaupt nicht zusammen, weil es ist halt sehr zeitaufwendig alles. Und es muss halt heutzutage alles ganz schnell gehen. Und also wenn man wirklich das ordentlich ausübt, und ich habe auch bei 2 guten Denkmalpflegestuckateuren aus Polen Unterricht genommen, die sich jetzt nochmal speziell mit Vergoldung und Deckenfreilegung beschäftigt haben. Das ist einfach kaum bezahlbar. Also klar wird das in alten Schlössern gemacht, aber das sind so wenig Leute, die ja sich da... Aber hätte ich denn jetzt gesundheitlich nicht so Probleme, dann hätte ich das sicher probiert. Und dann, also ab da war mir dann klar, okay, ich habe nebenbei immer gezeichnet, hatte dann so einen Stamm von Leuten, die sich immer getroffen haben zum Zeichnen. Vor allen Dingen zwei Ärztinnen, mit denen haben wir uns dann immer bei jedem Mal getroffen und haben gezeichnet. Und die waren wesentlich älter und haben immer gesagt, du musst auch mal auf eine Kunsthochschule, das wirst du bereuen, wenn du das nie machst. Ja, und dann habe ich mich irgendwann mal beworben und hatte als erstes die Eignungsprüfung in Braunschweig bestanden. Und da wusste ich aber sofort, da will ich nicht hin.
Wegen der Stadt oder wegen der Schule?
Nee, die Schule fand ich gar nicht so schlimm. Aber ja. die Stadt hat mir gar nicht zugesagt. Und ich war auch nicht so, also das war auch so, es war mir fremd. Es war mir so ein bisschen so, es ist jetzt was Besonderes, Kunst zu machen. Und so habe ich das nicht gesehen.
Mhm. Begreifst du Kunst eher so als Handwerk? Kommst du eher noch aus der handwerklichen?
Nee, das würde ich nicht sagen. Vielleicht war das zum Anfang so, dass ich dachte, dass es also unverzichtbar ist, dass man gut zeichnen, also dass so ein gutes Fundament ist einfach mal eine gute Zeichnung. Das finde ich immer noch, aber ich glaube, es gibt genauso auch das andere, also die sich das jetzt vielleicht nur über was intellektuell, wirtschaftlich, geistig es erschließen, glaube ich, ist genauso möglich. Also.
Und dann bist du also weg vom Stuck, wo man wahrscheinlich auch mal total viel über Kopf arbeitet, stelle ich mir vor, wahnsinnig anstrengend. Muss man auch viel kaufen und ankleben? Also macht man das dann manchmal, dass man dann schnell mal eine Ecke irgendwie im Baumarkt kauft und so, ich das jetzt hier alles nachmachen möchte?
Nee, das ist eben...
Wird auch nicht...
Das wird halt eben gemacht in so Firmen, wo es halt billiger, also dann sozusagen, das ist halt das, was... Aber ich habe ja das Glück gehabt, bei der Denkmalpflege zu arbeiten und da hat man das überhaupt nicht gemacht. Alles freier Antragstück. Das ist halt das, was teuer ist, was zeitaufwendig ist und was wenige Leute nur noch können. Also auch so ein Beruf, glaube ich, der irgendwann mal aussterben wird. Also kann ich mir vorstellen, also dass es immer weniger geben wird, die das wirklich...
Mit der Geduld und der Akribie machen, ne?
Obwohl, also wirklich, also ich muss sagen, durch die Bank weg, egal. Also ich habe so echt die tollsten Stuckateure kommen aus Polen, würde ich mal so sagen. Das ist ein glatter Spruch, ist Schublade auf alle Fälle, aber also was ich darf, die haben das waren echt Meister, was die gemacht haben, der Wahnsinn.
Schön.
Toll, ja. Echt.
Na, verfolgst du denn mit deiner Arbeit ein bestimmtes Ziel? Also eigentlich hast du ja verschiedene Arbeiten. Und gibt es dazu verschiedene Ziele? Also der eine Job ist das Geld verdienen und es gibt noch ein anderes Ziel, zu sagen, dass das für dich zwei verschiedene Sachen sind oder sollte das eigentlich mal zusammengehen oder wie findest du das Konzept, das Modell?
Also der Bioladen ist für mich auch so ein Stück weit... auch wenn das ein wirklich schlecht bezahlter Job ist, wie ich finde, ist es für mich aber dieser Kontakt mit XYZ, das liebe ich an der Arbeit. Also ohne Zweifel auch die Sachen, die ich da verkaufe, da kann ich hinter vielen Sachen stehen, also gerade da wir unser Angebot jetzt auch sehr auf regionale Erzeuger umgestellt haben. Aber dass da eben Frau Meier-Müller-Schulze einkauft, die sonst eventuell ich in meinem anderen Job, also mit der Kunst, nie erreichen würde. Und darüber natürlich über so einen ganz normalen Job auch ein Gespräch finden kann, indem ich halt eine Einladungskarte zu einer Eröffnung. Das finde ich, also das ist schon was ich gar nicht so schlecht finde. In einer größeren Stadt oder in einer Großstadt würde ich sicherlich eher einen Job mir suchen, der verwandter ist mit der Kunst. Mhm. Also.
Und du würdest jetzt aber auch erstmal hier bleiben und für dich ist das Modell also auch eine Zukunftsangelegenheit oder so ähnlich.
Also ich denke immer nur so in Jahresschritten, alles andere ist mir. Okay. Also ich werde auf alle Fälle dieses Jahr in Halle bleiben. Das steht fest. Und was dann kommt, mal gucken.
Ja. Na, du hast dich ja ganz oft auf ganz Neues eingelassen. Gab es denn als Kind oder wo du klein warst, so ein Lebenstraum oder so ein Berufswunsch, da willst du hin und da bist du jetzt? Oder gab es sowas?
Ja, ich wollte als erstes, also mein Vater hat das akribisch aufgeschrieben, ich wollte als erstes Beisängerin werden. Nee, also das stimmt nicht, das war der zweite. Als erstes wollte ich Stewardess werden, aber ich konnte mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass ich dann auch in diesem Flieger bin, weil das war damals ganz furchtbar für mich. Und als zweites Beisängerin, also so bei so einer Band oder so im Chor hinten Lalali machen.
Ah.
Nee, also und aber das sind so, also das sind so wirklich die ganz, ganz frühen, was man halt so sagt. Und ich glaube, dass ich das, wenn das nie mein Vater aufgeschrieben hätte, ich das selber gar nicht mehr wissen würde.
Hast du denn eigentlich die Frage nach dem finanziellen Auskommen, hast du dir wahrscheinlich während deines Studiums immer stellen müssen oder eigentlich die ganze Zeit, weil wahrscheinlich auch, nehme ich an, jede Fortbildung musstest du ja wahrscheinlich auch selber finanzieren, da gab es irgendwie dann auch irgendwann nicht mehr Eltern, die da irgendwie dahinter stehen, sondern nur mal irgendwie selber gucken. Würdest du aber denken, dass so eine Hochschule das mitdenken müsste oder findest du, dass man davon lernt? Was ist denn deine Einstellung dazu?
Also ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich drei Ausbildungen, wie jetzt auch immer, drei Ausbildungen, ich zähle immer die Ausbildung als Bankkauffrau nie dazu, weil die nie so richtig echt ist, aber ich habe das, also auf alle Fälle bin ich Bauzeichnerin, Stuckateurin und jetzt Künstlerin. Und ich bin sehr froh, dass ich keine Ausbildung bezahlen musste. Ich habe auch für die Kunst, für das Studium BAföG, elternunabhängiges BAföG gekriegt, wo ich zwar Schulden habe, aber das ist jetzt für mich überhaupt, also ja, das ist okay. Also da sehe ich jetzt nicht so wie andere vielleicht das so ein Klotz am Bein, weil es wird sich zeigen. Und ich finde es, also was ich nicht gut finde, ist die Tendenz beim Studium, ich weiß jetzt nicht, ob ich ganz die Frage treffe, aber dass es immer mehr junge Leute, also immer mehr, also dass die Bewerberzahl zurückgeht, ist klar, aber das ist halt das Alter. Also als ich angefangen habe, waren wir 7 Personen, die 30 waren. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und das finde ich schade in der Kunst, weil so ein gewisses Stück Lebenserfahrung finde ich dafür wichtig. Also ich habe einfach mal ein ganz anderes Blickfeld, wenn ich 30 bin, als wenn ich 21 bin. Und das finde ich ein bisschen, ich will gar nicht sagen, dass die schlechte Sachen machen, aber irgendwann fällt, ich glaube auch in diesen 5 Jahren Studium, das fällt einem irgendwann auf die Füße, dass da was fehlt. Dass da, ich muss erst mal raus und ein bisschen vom Leben schnuppern, ehe ich dann, weil irgendwann so, also ich habe das Gefühl, dass die sich dann so doch ein bisschen so drehen, dass da irgendwie das viel schwerer ist, dass dann was Neues dazukommt, was mir natürlich gegeben ist, wenn ich schon mal davor woanders reingeschnuppert habe. Aber deine Frage nochmal, du wolltest eigentlich wissen, ob...
Nö, das trifft es schon, ja? Also Gott. Bin ich Gott. Nicht so streng.
Gott.
müssen wir leider zum Ende kommen. Mich hätte noch interessiert, als Künstler möchte ich ja behaupten, ist die Arbeit ja auch gleichzeitig auch so eine Neigung. Man geht seiner Fantasie auch nach oder seinen inneren Befindlichkeiten. Man beschäftigt sich mit Themen, die einen einfach auf der Seele brennen. Und würdest du, wie stehst du denn dazu, wenn du das Thema finanzielle Sicherheit, wenn das gar kein Thema mehr wäre, weil man dir monatlich, wo auch auf welcher Quelle auch immer, das Geld geben würde, was ausreicht zu leben, würde sich für dich das Arbeiten oder das Verständnis von Arbeit verändern? Würdest du was anderes machen? Die Zeit, die du sozusagen dann nicht mehr für den Bioladen arbeiten müsstest, würdest du die freiwillig im Bioladen arbeiten oder würdest du Enten füttern gehen?
Also ich glaube, dass es da zwei Seiten gibt. Auf der einen Seite würde ich auf alle Fälle denken, dass es mir eine totale Last nehmen würde. Aber diese Last, die es mir nehmen würde, die würde mir dann auch wieder im Wege stehen. Weil auf der einen Seite würde ich natürlich erstmal, jetzt würde mir das total gelegen kommen, weil jetzt habe ich sozusagen ein paar gute Ideen. Ich müsste in die Siebdrucke, ich müsste eine große Zeichnung machen. Da würde mir das sehr entgegenkommen, wenn ich diese finanzielle Sicherheit habe. Und dann würde ich auf alle Fälle, wüsste ich, an den Punkt kommen, wo ich so ein bisschen den Druck brauche ich auf alle Fälle, weil das würde mir es sonst zu einfach machen. Und also ich bin bis jetzt noch nie so richtig an den Punkt gekommen, wo es nie weiterging. Also wo es gab immer irgendeinen Weg oder von daher nicht so eindeutig ja oder nein. Also auf alle Fälle würde ich es mir manchmal wünschen, gerade wenn so die Idee, was ja für mich immer sozusagen, also manchmal denke ich ja so, das Konzept ist mir immer das Wichtigere. Also dann die Ausführung könnten auch andere tun. Aber gerade beim Drucken, da bin ich sehr pingelig, das möchte ich dann doch selber machen. Dass ich für dieses Konzept erarbeiten, da würde ich gerne mir manchmal mehr finanzielle Freiheit wünschen. Aber dann auf der anderen Seite, glaube ich, so ein bisschen den Druck kann ich gar nicht abgeben. Also da will ich auch nicht so ein Polster im Rücken wissen, wo man immer, das ist schon auch ganz gut. Und dafür ist auch so, gerade dafür finde ich auch meinen Job, den ich da im Bioladen mache, ganz okay, weil da kriegt man auch viele Biografien mit, finde ich interessant.
Familie K. Workstations!